Großer Gott, himmlischer Vater, Herr, ich möchte dir auch jetzt noch Dank sagen und ja, einfach für das Privileg und die Möglichkeit, zusammenzukommen hier in Detmold und dein Wort zu studieren. Herr, die Nachricht, die du heute für uns hast, ist sehr einfach und ich bitte dich einfach, dass du mir auch die richtigen Worte schenkst, dass du uns offene Herzen schenkst und dass du uns verstehen lässt, was du zu uns sagen möchtest, Herr. Bitte segne diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen hier unter uns. Im Namen Jesu danken wir dir dafür. Amen. Schlag mit mir auf zusammen, Offenbarung Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 14. Ich lese Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Diesen Sommer waren meine Eltern, mein Bruder und ich zum ersten Mal alle zusammen zur gleichen Zeit in den USA und haben dort Urlaub gemacht. Und das war etwas ganz Besonderes, denn ihr müsst euch das überlegen, die Familie meiner Mutter kommt ursprünglich aus Rumänien, sie wollten alle in die USA emigrieren, aber über Deutschland. Naja, meine Mutter hat dann einen Deutschen kennengelernt hier in Frankfurt, hat ihn geheiratet, ist hier geblieben, hat es nie rüber geschafft. Und ein großer Teil unserer Familie, also von der rumänischen Seite, ist zurzeit drüben. Ist also die ganzen 25, ja, es sind schon fast 30 Jahre drüben geblieben. Und ich hatte als erster Kontakt mit dieser Familie aufgenommen, aus verschiedenen Gründen, aber meine Eltern waren noch nie in den USA. Das heißt, es war wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Ihr wisst ja auch, das ist Teil meines Glaubenszeugnisses auch, dass ich dort ja eigentlich so zu Gott gefunden habe und eine Gemeinde gefunden habe und mir meine Gemeinde, meine Familie, meine Glaubensfamilie sehr am Herzen liegt. Und dementsprechend verbinde ich auch sehr viel mit dem Land und mit der Kultur dort. Also ich rede jetzt nicht von der typischen amerikanischen Kultur, die man im Fernsehen vielleicht kennt, sondern der adventistisch-amerikanischen Kultur, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen war es für mich etwas ganz Besonderes, dass meine Eltern mit meinem Bruder zusammen zum allerersten Mal ja in die USA fliegen konnten, dass ich ihnen dort das zeigen durfte, dass wir unsere Familie sehen durften. Und ich hatte das schon perfekt geplant. Ich war auf einem Sommercamp von unserer Care Group in San Diego Ende August. Und es war so, dass meine Eltern an dem Dienstag danach, also es war über ein Wochenende, an dem Dienstag danach ankommen sollten. Ich war in San Diego, sie sollten in New York ankommen. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit der Geografie, wisst ihr, das eine ist im Südwesten der USA, das andere ist im Nordosten. Das sind über 6,5 Stunden Flugzeug voneinander entfernt. Ja, das bedeutet, um uns in New York zu treffen, bin ich von der anderen Küste ganz nach oben geflogen und dann sind meine Eltern von Europa gekommen. Und ich hatte das so geplant, dass mein Flug so ungefähr 4-5 Stunden vor ihrem Anfang, also ankommen sollte. Und ich hatte mir schon ganz lustige Sachen überlegt, ja. Ich hatte überlegt, ob ich so wirklich einen kleinen Kulturschock mit ihnen durchmache, ja. Also das heißt, dass ich ein Trump-T-Shirt mir kaufe und anziehe und dann mit einem großen Truck ankomme und an den Flughafen fahre und sie dann so abhole. Ja, es hat leider nicht so geklappt. Der Truck war auch zu teuer zu mieten. Aber so war es dann so, dass ich über Los Angeles nach New York geflogen bin. Und falls ihr euch erinnert, zu dieser Zeit war es so, dass es im Spätsommer in den USA einen Hurricane gab, den Hurricane Harvey, und große Unwetterkatastrophen herrschten in dem Land. Dementsprechend war die komplette Fluglinie oder also das komplette Flugnetz auf diesem Kontinent komplett durcheinander für mehrere Tage. Was passierte also? Es war so, dass ich am Flughafen in Los Angeles war und auf meinen Flug nach New York wartete. Es war ein Nachtflug, also sollte glaube ich um 12.10 Uhr nachts, also Mitternacht, kurz nach Mitternacht losfliegen. Und ich stand auf der Standby-Liste. Das ist eine Liste, die für Crewmitglieder der Besatzung sind und für alle Leute, die kein normales Ticket gekauft haben, sondern die noch mitfliegen können, wenn noch Plätze frei sind. So kann man das eigentlich formulieren. Es lag daran, weil ich meinen Anschluss davor verpasst hatte und dementsprechend einfach auf den nächsten Flug warten sollte. Jetzt war aber das Problem, dass das Flugzeug überbucht war. Es gab eigentlich also gar keine freien Plätze mehr. Sie haben mich aber auf diese Liste gesetzt, weil sie gesagt haben, wenn einer oder zwei nicht auftauchen, dann kommst du direkt dran. Und ich war also auf Platz Nummer 2. Über mir war noch jemand, der noch eine höhere Priorität hatte. Das geht also nach Prioritäten. Und dann habe ich da also gewartet, ja, am Gate. Der Flug hatte Verspätung über eine Stunde. Ich habe also gewartet. Es wurde 1 Uhr nachts. Und ich wusste ganz genau, wenn ich nicht in diesen Flieger einsteigen kann, dann werde ich zu spät kommen. Dann werde ich meine Eltern nicht begrüßen können. Dann kommen die da am Flughafen an und sind vielleicht ganz hilflos, weil sie gar nicht wissen, wo sie hin müssen. Denn der nächste Flieger wäre erst 6 Stunden später oder sogar 7 Stunden später abgeflogen. Naja, ich habe gebetet, ich habe gesagt, ja, lieber Gott, du möchtest doch bestimmt, dass ich da ankomme rechtzeitig und mach, dass ich dann noch ins Flugzeug komme und so weiter. Und es ist sehr, sehr interessant, was mit einem Menschen passiert, wenn man in so einer Situation ist. Da wird der frommeste Christ wird dann plötzlich zu einem egoistischen Menschen, denn plötzlich passierte Folgendes. Da kam eine Mutter mit 2 kleinen Kindern an. Die sah komplett fertig aus, komplett übermüdet. Die Kinder konnten kaum noch laufen. Und ich habe mich gefragt, woher kommen die, was haben die denn durchgemacht? Ja, und dann habe ich so mit einem Ohr mitgelauscht, was so an dem Schalter besprochen wurde. Sie kamen aus Hawaii, ja, und wollten auch nach New York, aber ihr Flug wurde gestrichen und sie müssten jetzt umgeleitet werden und sie müssen über, was weiß ich, wollten über Chicago fliegen, es hat nicht geklappt und so weiter, ob da noch Platz wäre. Naja, was hat die nette Angestellte am Schalter gemacht? Die hat gesagt, ach natürlich, euch müssen wir ganz nach oben setzen in die Liste. Und plötzlich war ich Platz 5. Dann dachte ich auch, oje, also ob 5 Plätze jetzt noch frei werden? Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber die Frau, die hat es doch nötiger mit den kleinen Kindern. Natürlich, du kannst ja auch am Flughafen schlafen, das ist kein Problem, bist ja noch jung. Und dann beginnt das Boarding. Dann ging es los, dass die Leute ins Flugzeug gingen. Und man muss bei so einer Prozedur warten, bis alle Passagiere im Flugzeug sind und erst dann kann ausgerechnet werden, wie viele Plätze noch frei sind, dann können noch die restlichen sozusagen rein. Und ich also ganz angespannt, sitze da, Boardinggruppe 1, 2, also erst Business, First und dann geht's weiter, 3, 4, 5 Boardinggruppen. Die Leute strömen rein durch dieses, ihr kennt das ja, es ist ein großes Gate, ein großes Tor, das immer geöffnet wird, wo man dann durch diesen Tunnel in das Flugzeug reingeht. Und ich wurde immer nervöser und ich dachte, oje. Und dann, boarding completed. Standby passengers, die Leute, die auf dieser Liste waren, kommen jetzt. Die Frau mit den Kindern gleich zuerst noch mit rein. Der Typ über mir, der kam auch noch mit rein. Inzwischen kam noch ein anderer dazu, der war auch noch über mich gerutscht. Der wollte dann auch rein. Und plötzlich ging die eine Angestellte zu dem Gate, zu diesem Tor, ging rein und verschloss die komplette Tür hinter sich und das Tor war zu. Und als das passierte, bin ich noch hingelaufen und habe gesagt, hey, Moment mal, ich muss noch in dieses Flugzeug rein, meine Familie wartet auf mich. Und sie hat gesagt, tut mir leid, können wir nichts machen. Ich sage, ich nehme auch ein Jumpseat. Wisst ihr, was ein Jumpseat ist? Jumpseat ist das, ist dieser kleine Hocker sozusagen oder dieses kleine Klappstuhl in Flugzeugen, wo die Stewardess oder die Leute, die dort arbeiten, drauf sitzen für die Landung und für den Start. Da hat sie gesagt, tut mir leid, Sir, das können wir nicht machen. Das dürfen nur Angestellte von Flugzeugen, also von Fluggesellschaften. Sie können da nicht hin. Und zack, die Tür war zu. Und es gibt diese Regel, ich bin mir gar nicht sicher, ob das sogar Gesetz ist. Es gibt auf jeden Fall diese Regel, wenn einmal das Gate an einem Flughafen verschlossen ist für einen Flug, dann darf es unter keinen Umständen wieder aufgemacht werden. Das Flugzeug, also es kann keiner mehr rein oder raus. Das heißt, das ist zu. Ja. Naja, und dann saß ich dann da und ich war eigentlich so einer der Ersten, der da ankam, ganz am Anfang. Ich dachte mir, ach, mit Sicherheit komme ich da rein, ist überhaupt kein Problem. Ja, und plötzlich musste ich mir Gedanken machen, was ist denn jetzt? Jetzt muss ich 7 Stunden warten, meine Familie kommt ohne mich an und ich muss am Flughafen übernachten. Und ich habe lange über dieses Gleichnis, über diese Geschichte nachgedacht. Ich habe mich gefragt, wie ist es mit uns im Leben? Wir gehen durch das Leben, wir sind vielleicht viel Flieger, wir gehen immer in die Gemeinde, wir machen viel für Gott. Und es hat sich so eine Routine entwickelt und wir machen das unser Leben lang. Und wenn dann Jesus wiederkommt, dann wird auf einmal vor uns die Tür verschlossen und wir denken uns, das kann doch gar nicht sein. Ich war doch einer der Ersten, der dabei war. Ich war doch einer, der ganz am Anfang so begeistert war davon. Ich habe doch so viele gute Sachen getan. Die Bibel sagt ja auch, dass wir Wunder getan haben im Namen Jesu. Und Jesus sagt uns dann, ja, ich kenne euch nicht. Oder vielleicht geht es euch heute so, dass ihr jetzt nicht unbedingt an euch denkt, wenn ich diese Geschichte erzähle. Aber vielleicht, und so ging es jetzt auch mir, denkt ihr an einen Liebsten, an eine Liebste. Vielleicht denkt ihr an einen Freund oder an einen Bruder, eine Schwester, Sohn, Tochter, Enkel, Vater, Mutter, was auch immer. Leute, die, wo ihr ganz genau wisst, wenn Jesus morgen wiederkäme, ja, vielleicht nicht dabei wären. Und die Nachricht für heute lautet, Hoffnung für die Lauwarmen. Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, auch aus persönlichen Gründen, auch weil ich ja auch einen Bruder habe, der ja leider nicht so in die Gemeinde geht und vielleicht unter diese Kategorie gefallen könnte. Und wir möchten uns heute in dieser Zeit, die wir haben, zusammen einen Charakter in der Bibel anschauen, der genau unter diese Kategorie fällt. Und wir möchten schauen, was mit ihm passiert ist und was für eine tolle und wunderbare Botschaft dahinter steckt. Schlagt mit mir zusammen auf 1. Mose 49, Kapitel, Vers 3. 1. Mose, Kapitel 49, Vers 3. Wir werden heute ein bisschen durch die ganze Bibel springen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dafür. Es sind ein paar Texte, die wir uns anschauen möchten. Aber nur so können wir der Sache auf den Grund gehen und genau examinieren, welchen Wert dieser Charakter, diese Person für uns heute hat. 1. Mose 49, 3 und 4. Ganz kurze Hintergrundgeschichte, damit ihr wisst, worum es hier geht in diesem Vers. Jakob segnet seine 12 Söhne, er liegt also am Sterbebett und die Familie ist um ihn herum versammelt und er spricht seine letzten Worte zu den Kindern. Jetzt überlegt ihr euch mal, wenn ihr an eurem Sterbebett läget, dann würdet ihr bestimmt eure Worte sehr genau aussuchen. Der Mann hatte Monate, Jahre, wenn nicht sein ganzes Leben Zeit, über die Worte, die er jetzt sagen wird, nachzudenken. Und er fängt an mit dem ältesten Sohn der Familie. Ihr wisst, es gab noch einen sehr anderen, bekannten, berühmten Sohn, der war Josef. Aber er fängt an mit Ruben, den Ältesten, den Erstgeborenen. Und er sagt, und ich lese Vers 3, Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Das ist, liebe Gemeinde, eine Bezeichnung, wie Ruben hätte sein sollen. In dieser Zeit war es so, dass der Erstgeborene der ganze Stolz der Familie war. Er hat den Familiennamen weitergegeben. Ihr wisst ja, dass sogar Jakob und Esau sich um das Erstgeburtsrecht streiteten. Es war etwas ganz Besonderes. Und hier sagt Jakob zu seinem ja jetzt schon erwachsenen Sohn, ja, du wärst meine Kraft, meine Stärke, der Oberste in der Macht. Aber jetzt Achtung. Jetzt beschreibt Jakob, wie Ruben wirklich war. Vers 4. Du waltest auf wie Wasser. Du sollst nicht der Oberste sein, denn du bist auf das Lager deines Vaters gestiegen, da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Könnt ihr vielleicht mir helfen und kann jemand eine andere Übersetzung für diesen ersten Satz lesen? Es gibt nämlich noch eine andere Übersetzung, die dies ein bisschen anders sagt. Was sagt eure Bibel? Vers 4, der erste Satz. Genau, du kannst dich nicht im Zaun halten. Meine englische Bibel sagt, unstable as water. So unstabil wie Wasser. Ja, Wasser, auf Wasser kann man nicht laufen. Jesus konnte auf Wasser laufen, aber wie? Ja, Wasser ist kein fester Gegenstand. Ruben war ein lauwarmer Christ. Ruben konnte sich nicht entscheiden, heiß oder kalt zu sein. Jetzt sagt ihr, ja, Moment mal, woher willst du das denn genau wissen? Wir möchten uns jetzt ein, zwei Stellen anschauen im Leben von Ruben, wo wir genau sehen können, wie er gehandelt hat und wieso er so war. Schlagt mit mir auf 1. Mose 37, wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte, Vers 19. Auch hier werde ich euch kurz erklären, worum es geht. Wir wissen, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde. Und wir sind jetzt genau in dieser Situation, wo die Brüder dabei waren, ihn töten zu wollen. Und dann passierte etwas und es endete damit, dass sie Josef verkauften. So, also wir lesen 1. Mose 37, Vers 19. Ich fange schon Vers 18 an. Als sie ihn von fern sahen, fassten sie, bevor er nahe zu ihnen kam, den Plan, ihn zu töten. Und sagten zueinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun, lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Achtung, jetzt kommt Ruben. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen retten und sagte, lasst uns ihn nicht töten. Das ist ja ganz interessant. Der Erstgeborene springt plötzlich ein für Josef, ja, für den zweitjüngsten Sohn. Und er sagt, nein Leute, das können wir doch nicht machen. Wir wurden als Christ großgezogen. Wir haben christliche Werte in der Familie durch und durch gehabt. Ihr könnt doch nicht einfach euren Bruder töten. Seid ihr verrückt? Warmer, heißer Christ, on fire, ja. Wirklich dabei. Achtung, jetzt geht's weiter. Und weiter sagte Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Unstabil wie Wasser. Auf einmal, ja, Ruben hätte eigentlich nichts mehr sagen sollen, er hätte es dabei belassen sollen. Ihr müsst überlegen, er war der Älteste, er war der Erstgeborene. Die Brüder haben auf ihn gehört, wenn er etwas gesagt hat. Aber er wollte es auf einmal beiden Parteien recht machen. Er wollte es seinem Vater und Josef selbst recht machen, weil er gesagt hat, das können wir doch nicht machen, das ist ein Verbrechen. Aber auf der anderen Seite wollte er auch es seinen Brüdern recht machen. Und er hatte sich dann gedacht, okay, ich komme vielleicht so aus diesem Problem heraus, wenn ich einfach später alleine wieder zur Grube gehe und Josef dann raushole, dann sind die Brüder zufrieden, weil sie ihn in die Grube geworfen haben und Josef und der Vater sind zufrieden, ja, weil ihm nichts Schlimmes passiert ist. Ich lese Vers 29. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und sie, Josef, war nicht in der Grube, da zerriss er sein Gewand. Plötzlich, als er das sah, dann, also als Josef dann schon verkauft war, das war ja dann die Situation hier, dann war er komplett fertig. Er hat gemerkt, ich konnte mich nicht entscheiden und jetzt ist Josef weg. Jetzt sehe ich ihn wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben. Und wir gehen nochmal zurück an das, was wir davor gelesen haben, ja, dass Jakob gesagt hat, du warst unstabil, du waltest auf wie Wasser. Du konntest dich in deinem Leben nicht entscheiden. Das ist so ein perfektes Beispiel für den Charakter von Ruben. Und was jetzt noch interessanter ist, dass nicht nur Ruben so war, sondern seine ganze Familie und die danach auch noch kamen. Und deswegen schlagen wir zusammen auf 4. Mose 32, Vers 5. Wieder ein komplett anderes Szenario. Wir sind jetzt weit weg von Jakob, der ja schon gestorben ist. Ja. Wir sind jetzt bei Mose und dem Volk Israel. Und sie sind kurz davor, nach der 40 Jahre Wanderung in der Wüste in das verheißene Land einzuziehen. Jetzt gibt es aber natürlich die verschiedenen Stämme Israels. Und ein Stamm ist der Stamm Rubens. Das sind die Leute, die von Ruben abstammen, die Nachfahren, ja, die Nachkommen Rubens. Und es geht um die Landesverteilung auf der einen Seite von Jordan. Ja. Auf der anderen Seite ist Kanaan. Und sie sind jetzt noch auf der gegenüberliegenden Seite und sie wollen über den Jordan einziehen. Achtung, jetzt schaut euch an, was in Vers 5, 4. Mose 32, Vers 5, die Leute von Ruben sagen. Und sie sagten weiter, haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib deinen Knechten dieses Land zum Eigentum, lass uns nicht über den Jordan ziehen. Mose sagte zu den Kindern Gad und zu den Kindern Ruben, das sind sie, eure Brüder sollen in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben? Warum macht ihr die Herzen der Kinder Israel abtrünnig, sodass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr geben wird? Das ist doch total verrückt, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Da wandert ihr mit eurer Familie und eurem ganzen Volk der Gemeinde praktisch, wandert ihr fast 40 Jahre lang durch die Wüste nur mit einem einzigen Ziel. Und dann, kurz bevor ihr da seid, sagt ihr, oh, hier ist doch eigentlich auch ganz schön, komm, wir müssen jetzt nicht nochmal einen Kampf machen, wir bleiben einfach hier. Der Kampf ist auch gefährlich, was ist, wenn da Leute von uns sterben und ja, wie schön ist es schon im Land Kanaan, lass uns doch einfach hier bleiben. Und wieder sind wir dabei. Weder heiß noch kalt, weder komplett dafür noch komplett dagegen. Nicht nur Ruben war so, sondern auch seine Nachkommen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, die Botschaft für heute ist, es gibt Hoffnung für den Lauwarmen. Und ich möchte jetzt mit euch einen Vers aufschlagen, der alles verändert. Ein Vers, wenn ihr diesen Vers lest, dann werdet ihr sehen, hey, Moment mal, wie passt das denn überhaupt zusammen? Wir haben gerade die Familie Ruben studiert, wir haben Rubens Charakter selbst studiert. Und jetzt möchte ich, dass ihr mit mir aufschlagt, Offenbarung, Kapitel 7. Offenbarung, Kapitel 7. Wir lesen ab Vers 4. Ihr wisst, das Kapitel von Offenbarung, hier, also Nummer 7, geht um die 144.000, die Leute, die das Siegel Gottes erhalten haben, die mit ihm, wenn Jesus wiederkommt, in den Himmel gehen werden. Und es gibt eine Aufzählung von den Leuten, die mit Jesus in den Himmel aufsteigen werden, zu diesem Zeitpunkt. Jetzt schaut euch an, was die Bibel sagt. Offenbarung 7, Vers 4 und 5. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm, was steht da, aus dem Stamm? Ruben. Moment mal, Ruben? Aus dem Stamm Ruben? Aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gnad 12.000 und so weiter und so fort. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben doch gerade gelesen, dass sich diese Familie, der Stamm Ruben, überhaupt nicht entscheiden konnte, dass Ruben ein lauwarmer Christ war, denn das passt doch perfekt mit dem Text, was wir in Offenbarung 3 gelesen haben, dass er sich nicht entscheiden konnte. Und jetzt lesen wir hier diesen Vers und wir sehen, dass 12.000 vom Stamm Ruben in den Himmel gehen werden. Wie ist das möglich? Es muss also etwas in der Geschichte passiert sein zwischen dem letzten Vers, den wir gelesen haben, also wo die Familie Ruben versucht hat, ihre Erbschaft auf der falschen Seite des Landes, also auf der falschen Seite des Flusses zu bekommen, gegenüber von Kanaan, und dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, nämlich dann, wenn wir alle in den Himmel aufsteigen werden. Und wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir ein paar Verse, die direkt darauf zielen. Und die möchten wir jetzt aufschlagen. Schlagt mit mir auf 5. Mose 33. Ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen springen hin und her. Von Offenbarung zu Mose und wieder zurück. 5. Mose 33. Und da lesen wir Vers 6. Das ist Mose, der bevor er stirbt, also wir sind ja wieder bei einem Szenario, da stirbt ein großer Mann Israels. Und bevor er stirbt, spricht Mose noch einen Segen aus für all die Leute um ihn herum, für das Volk Israel. Und er sagt in Vers 6, das ist sehr interessant, er sagt, Ruben lebe und sterbe nicht, und seine Männer seien gering an Zahl. Er spricht also einen Segen aus für ja, die lauwarme Familie sozusagen, der Stamm Rubens, die Leute, die sich am Anfang, wo Mose ja auch dabei war, nicht entscheiden konnten. Er segnet sie. Mose stirbt und die Geschichte geht weiter. Der Stamm Rubens besteht voran an und gut, jetzt könnt ihr ja zu mir sagen, ja gut, Vincent, das ist ja alles schön und gut. Aber nur weil ich jemanden segne, heißt es doch nicht, dass die Person auf einmal in den Himmel kommt. Nur weil ich jetzt sage, Herr, bitte segne meinen Bruder, hat er doch keine Heilsgewissheit. Oder wie ist das? Ja, das bedeutet, es muss noch etwas passiert sein. Da muss noch etwas passiert sein zwischen diesem Segen und der Verheißung, dass die Leute in den Himmel kommen. Nur was? Die Antwort darauf finden wir in Richter, Kapitel 5. Die Bibel sagt nicht genau, was direkt nach diesem Segen passiert ist, wie sich die Leute Rubens gefühlt haben, die Nachkommen Rubens. Aber sie sagt etwas sehr, sehr Spannendes in Richter, Kapitel 5, Vers 16. Warum bliebst du zwischen den Hürden zu hören das Blöcken der Herden? Achtung, jetzt kommt's. An Rubens Bächen gab es große Beratung des Herzens. An Rubens Bächen gab es große Beratung des Herzens. Was heißt das, Beratung des Herzens? Habt ihr auch hier vielleicht nochmal eine andere Übersetzung für mich, die ihr gerne teilen möchtet? Das ist Vers 16 und der letzte Satz davon. Richter 5, Vers 16, der letzte Satz. Ich sage zuerst die englische Übersetzung vielleicht, dann könnt ihr noch suchen. Im Englischen heißt es, they began to search their hearts. Sie haben in ihren Herzen gesucht. Ja. Danke. Sie berieten, im Urtext geht es auch darauf zurück, dass es heißt, sie suchten in ihren Herzen. Ja, hast du noch eine? Schwere Herzens? Herzenserwägungen? Dankeschön, ja genau. Also sie erwägten in ihren Herzen, was sie tun sollten. Sie berieten sich, sie fingen an, darüber nachzudenken. Und das ist der große Unterschied. Jetzt müssen wir aber noch eine Frage klären. Wie sucht man denn in seinem Herzen? Wie erforscht man denn sein Herz? Was heißt es denn konkret, was hier die Leute gemacht haben, dass sie später die Verheißung haben, dass sie ja, in den Himmel aufsteigen werden? Das ist der letzte Vers. Und vielleicht eigentlich die Antwort darauf oder die Definition, was es heißt, das Herz zu suchen oder das Herz zu erforschen. Und diese Definition finden wir in Jakobus 1, Vers 5. Die Herzen suchen heißt ja nichts anderes, als seinen Charakter oder seiner selbst zu untersuchen, zu erforschen, eine Lösung vielleicht zu finden oder nach Wahrheit zu suchen. So. Und hier lesen wir in Jakobus 1, Vers 5, Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Liebe Gemeinde, die Herzen zu erforschen, sich selbst zu suchen, ja, also das Herz zu erforschen, das heißt nichts anderes, als Gott nach Weisheit zu fragen. Und hier kommt das Wunderschöne daran, die Bibel verspricht uns, wenn wir das tun, dann wird uns Gott das schenken. Dann werden wir etwas finden, wenn wir auf unsere Knie gehen und nur ein Gebet sprechen, das von Herzen kommt, dann wird uns Gott Erleuchtung geben, dann wird uns Gott das Verständnis geben, das wir brauchen, um später unter den 144.000 zu sein. Und ich denke, wenn man das ganz praktisch formulieren möchte, dann heißt das, dass wir zu Gott beten, dass wir sein Wort studieren, dass wir, wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen, Leute vielleicht kennen, die in diese Kategorie fallen, dass wir für diese Leute beten, dass wir wie Mose sind und sagen, Gott segne dich, oder dass wir für sie uns einsetzen und ihnen ein gutes und ein sehr, sehr gutes Vorbild sind, sodass sie von selbst anfangen, in ihren Herzen zu suchen. Die Botschaft heute ist ganz einfach. Es gibt Hoffnung für den Lauwarmen, und ich bin mir sicher, dass vielleicht gibt es hier jemanden unter uns, der sich genau davon angesprochen fühlt. Vielleicht ist es so, dass wenn man 20, 30 Jahre in die Gemeinde gegangen ist, dass sich eine Routine daraus entwickelt hat und dass man gar nicht mehr gemerkt hat, auf welcher Seite man steht, dass man vielleicht auch faul geworden ist, so wie die Familie Rubens, die nicht mehr ins Land Kanaan wollte, die gesagt haben, hey, hier ist es doch auch schon ganz schön. Aber vielleicht seid ihr auch so wie ich und ihr sagt, es gibt doch diese eine Person in meinem Leben, die mir am Herzen liegt, und ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, was mit ihr sein wird. Was kann ich denn tun, um sie näher zu Gott zu bringen? Und die Bibel sagt, wenn Mose den Segen aussprach, dann haben danach die Familie Ruben angefangen, in ihren Herzen zu suchen und die Weisheit von Gott bekommen. Und ich denke, das ist eine wunderbare Botschaft. Und auch gerade in unserer Gemeinde vergessen wir das sehr häufig. Wir lesen oft Offenbarung 3 und wir versuchen, diesen Vers vielleicht auch ein bisschen aus unserem Gedächtnis zu löschen, weil der halt nicht so schön ist, ja, weil es da eben darum geht. Aber Jesus sagt, wir können keine zwei Herren dienen gleichzeitig. Und es ist auch in der Bibel. Es ist nicht so, dass das ein extra Buch ist, dieses Kapitel. Aber das Wunderschöne daran ist, dass genau das gleiche Buch, nämlich das Buch Offenbarung, uns das Versprechen gibt, dass genau diese Leute die Möglichkeit haben, mit uns aufzusteigen, wenn sie anfangen, in ihren Herzen zu suchen. Und ich möchte euch zum Ende ein kleines Zitat vorlesen. Das richtet sich vielleicht so auch an die erste Gruppe, die ich gerade angesprochen habe, die Leute, die schon länger in der Gemeinde sind und an das Ganze so ein bisschen gewöhnt sind. Und es hat meine Lieblingsautorin geschrieben, und sie sagt hier, sie spricht über die Leute, die in der Gemeinde sind und die sozusagen, ja, denken, sie haben die Wahrheit und ihnen geht es super gut. Ja, sie sind super sicher, was die Erlösung angeht. Sie spricht praktisch die Leute an, die Vinzenz an, die am Gate sitzen und sich eigentlich denken, ja, ist doch klar, dass ich ins Flugzeug komme. Ich habe die Lufthansa Miles & More Gold Credit Card. Ja, ich bin also Priority Member. Ich darf vor den anderen ins Flugzeug. Auch wenn ich auf so einer doofen Standby-Liste sitze, kann ich trotzdem früher rein. Diese Leute spricht sie an. Sie sagt, wir dürfen nicht denken, gut, wir haben all die Wahrheit, wir verstehen die Eckpfeiler unseres Glaubens und wir mögen auf diesem Wissen ruhen. Die Wahrheit ist eine voranschreitende Wahrheit und es ist an uns, im größer werdenden Licht zu wandeln. Ein Geist der Pharisäer ist auf die Leute gekommen, die glauben, die Wahrheit der letzten Tage zu kennen. Sie sind mit sich selbst zufrieden. Sie haben gesagt, wir haben die Wahrheit. Es gibt kein weiteres Licht mehr für das Volk Gottes. Aber wir sind nicht sicher, wenn wir solch eine Position einnehmen, in der wir nichts anderes mehr akzeptieren als das, was wir als Wahrheit angenommen haben. Wir sollten die Bibel nehmen und sie genauestens für uns selbst untersuchen. Wir sollten in der Mine von Gottes Wort nach Wahrheit graben. Psalm 97,11 sagt, Licht ist gesät dem Gerechten und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Manche fragten mich, ob ich dachte, es gebe noch weiteres Licht für das Volk Gottes. Unser Verstand ist so begrenzt, dass wir nicht zu verstehen scheinen, welch großes Werk Gott für uns vorbereitet hat. Weiteres Licht soll auf uns scheinen, denn der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Mein Gebet ist, dass wir alle als Volk Gottes, als Gemeinde Gottes nicht aufhören zu suchen, nicht aufhören in unseren Herzen zu forschen und immer weiter, so wie die Autorin Ellen White das hier sagt, in der Mine Gottes graben und dann für uns neues Licht erkennen. Dann müssen wir uns um Offenbarung 3, um die Laodicea, müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen um den Bruder oder die Schwester, die vielleicht unter diese Kategorie fällt. Dann werden wir so ein Licht haben und uns für den anderen einsetzen, für unseren Glaubensbruder, unsere Glaubensschwester. Dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass Gott sie nicht am Gate stehen lässt, sondern dass wir alle zusammen in den Himmel gehen dürfen. Und ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass es oft so ist, dass gerade für jüngere Leute, wenn sie ältere Menschen sehen in der Gemeinde, die dieses Verhalten haben, dass das abschreckt und dass die jungen Leute sich sagen, ich meine, es gibt ja auch Leute in unserer Jugendgruppe, in unserer Care Group, die genau aus diesem Grund vielleicht nicht zur Gemeinde kommen oder nicht so oft zur Care Group kommen. Und man fragt sich natürlich auch als Verantwortlicher, ich meine, wir haben ja eine gewisse Verantwortung, man fragt sich, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Und Gott gibt uns heute die Gewissheit, er sagt, das Einzige, was du machen musst, ist weiter nach Wahrheit, nach Licht graben und versuchen, ja, so wie Mose, einfach diesen Segen auszusprechen. Denn ich denke, man muss jetzt, also ihr müsst nicht sprichwörtlich einen Segen jetzt aussprechen für all die Leute, an die ihr jetzt gerade denkt. Es geht darum, dass man versteht, was für eine Verantwortung man hat und wie man als Christ, als Vorbild sich verhält. Und diese, genau die gleichen Leute werden darauf achten und dann anfangen, von selbst in ihren Herzen zu suchen. Und hier kommt das Wunderschöne, liebe Gemeinde, dass man oft gar nicht weiß, dass das schon passiert ist in diesen Menschen. Oft beten wir noch dafür und wir denken, ach nein, das kann doch nicht sein, jetzt wenn Jesus morgen wieder käme, ich bin so traurig, weil vielleicht diese Person nicht dabei ist. Und wir wissen gar nicht, dass Gott schon in ihrem Herzen angefangen hat zu wirken, dass diese Person innerlich schon angefangen hat, Entscheidungen zu treffen, genau wie die Nachkommen Rubens. Und dass wir uns um sie überhaupt keine Sorgen mehr machen müssen. Hoffnung für die Lauwarmen. Lasst uns zum Ende ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, Herr großer Gott, wir danken dir für den Charakter Rubens, für die Geschichte, dafür, was du uns übermittelt hast, dass es da Hoffnung gibt für die Leute, die sich jetzt gerade nicht entscheiden können. Ja, und wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben als Gemeinde, als Individuum, als jeder Einzelne, ob es ein Familienmitglied ist oder ein Freund, an den wir vielleicht gerade denken. Vielleicht sind wir es auch selbst. Herr, wir bitten dich einfach, dass du uns diese Kraft gibst, immer weiter nach Licht zu forschen und immer weiter für uns zu erkennen, was die Wahrheit ist. Und nur so können wir ein gutes, ja eigentlich das beste Vorbild sein für jeden Ruben der heutigen Welt. Denn wenn wir so handeln, Herr, dann hast du versprochen durch dein Wort, dass die Leute anfangen, in ihren Herzen zu suchen, in ihren Herzen zu forschen und auch für sich die Fragen zu stellen, die wirklich wichtig sind, die, wo es um Ewigkeit geht. Herr, ich bitte dich, dass du ja mit jedem Einzelnen hier bist, dass du uns einfach diesen praktischen Ansatz gibst, dass wir verstehen, wie wir das umsetzen können. Und ich bitte dich, dass du auch die Rubens der heutigen Welt alle segnest und ihnen zeigst, dass sie nur ein Gebet davon entfernt sind, ja, mit uns dabei zu sein, wenn du wiederkommst. Herr, ich möchte dir danken für diese einfache und simple Botschaft und ich bitte dich, dass wir sie nun in unseren Herzen tragen und weitergeben können. Ich möchte dir Dank sagen für diesen Sabbat und für die Möglichkeit, dass wir dein Wort studieren durften. Und all das möchte ich tun im wunderschönen und glorreichen Namen Jesu Christi. Amen.